Zeit für Vision.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Dieter Heidmann.
Schön, dass Sie Zeit für Mission haben, lieber Herr Pfarrer Dr. Dieter Heidmann. Was haben Sie sich denn heute zu trinken mitgebracht?
Ich habe eine Tasse Tee vor mir stehen.
Einen besonderen Tee?
Nur insofern besonders, dass er aus dem fairen Handel kommt, aber das ist, glaube ich, in unseren Kreisen sowieso selbstverständlich. Weil ansonsten ist das indische Mischung heute, das ist aber ein bisschen Zufall.
Sie haben also keine besondere Beziehung nach Indien, dass Sie indischen Tee besonders mögen?
Wir haben zwei Mitgliedskirchen aus Indien bei uns in der evangelischen Mission in Solidarität. Ich war auch schon in Indien. Da gibt es so ein paar persönliche Beziehungen hin. Aber die hat sich jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Auswahl des Tees in diesem Fall niedergeschlagen.
Herr Dr. Heidmann, Sie sind Generalsekretär der EMS. Sie haben gerade schon den Namen Evangelische Mission in Solidarität genannt. Was ist denn das für eine Organisation, bei der Sie Generalsekretär sind?
Die Evangelische Mission in Solidarität ist ein Zusammenschluss von 25 Kirchen und 5 Missionsgesellschaften weltweit. Die Besonderheit der EMS, wie wir sagen, für Evangelische Mission in Solidarität ist, dass bei uns alle Kirchen und Missionsgesellschaften gleichberechtigte Mitglieder sind. Also wir sind ein internationales Werk. Wir haben Mitgliedskirchen aus Indien, aus Indonesien, Korea und Japan, dem Mittleren Osten und dann Ghana und Südafrika. Und dazu sind bei uns Mitglied die Missionsgesellschaften, aus denen die EMS sozusagen hervorgegangen ist, zusammengewachsen ist. Das ist die Basler Mission, Basler Mission Deutscher Zweig, die Herrenhunter Missionshilfe, der Evangelische Verein für die Schnellerschulen und die Deutsche Ostasien Mission.
Das heißt, diese Organisation, die Sie jetzt gerade genannt haben, diese deutschen Organisationen, haben das EMS mal gegründet. Was hat sich denn jetzt verändert durch die Internationalität für die deutschen Partnerinnen und Partner?
Das EMS, damals noch das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland, wurde gegründet von den 5 genannten Missionsgesellschaften und 6 Kirchen in Deutschland. Den südwestdeutschen Landeskirchen aus Hessen, Baden, der Pfalz und Württemberg. Und der Herrenhuter Brüdergemeinde. Und geändert hat sich diametral etwas, weil bei der Gründung der EMS vor 50 Jahren war das ein deutsches Werk, das geschaffen wurde, um die Beziehungen zu den Partnerkirchen, die aus der Mission hervorgegangen waren, zu koordinieren. Heute ist es ein gleichberechtigter Zusammenschluss von allen. Was das bedeutet für die Kirchen, mache ich am liebsten deutlich, mit einem Bericht von einem unserer Präsidenten. Habib Badre ist der Leiter der evangelischen Kirche in Beirut im Libanon. Und er hat mir erzählt, wie er in den 80er Jahren bei der Synode des evangelischen Missionswerks in Südwestdeutschland war, damals noch. Und damals war die Synode eine deutsche Veranstaltung mit 60 oder 70 deutschen Delegierten. Und er war eingeladen als Gast und hat erzählt, er saß oben auf der Tribüne und er wusste, die entscheiden dort unten jetzt über das Schicksal seiner Kirche, weil es darum ging, ob es eine Aufbauhilfe gibt für seine Kirche nach dem Bürgerkrieg im Libanon. Und er saß oben auf der Tribüne, hat noch nicht mal eine Übersetzung bekommen und saß da mit einem indonesischen Delegierten und wusste, da unten wird jetzt über unser Schicksal entschieden und ich sitze da oben. Eine vollkommen frustrierende Erfahrung. Und umgekehrt, sagt er, ist er heute Mitglied des Missionsrats, in dem über alle Programme, alle Projekte, alle Gelder gleichberechtigt entschieden wird von allen. Er ist Mitglied des Präsidiums und ist selber einfach in der verantwortlichen Position, sozusagen nicht mehr auf dem Balkon, sondern selbst mit unten dort, wo entschieden wird.
Tauchen denn dann die Delegierten aus den ausländischen Kirchen auch in den deutschen Synoden als höchstes Gremium der Beschlussfassung auf?
Nein. Also wir haben ja jetzt als EMS unsere eigenen Entscheidungsgremien. Wir sind rechtlich erstmal ein ganz normaler deutscher Verein. Da gibt es eine Mitgliederversammlung, einen Vorstand. Da muss bei der Mitgliederversammlung Rechenschaft abgelegt werden. Das ist sozusagen nur internationalisiert. Mitgliederversammlung ist bei uns General Assembly. Da kommen 60 Leute zusammen aus allen Mitgliedskirchen. Es gibt einen internationalen Vorstand, das ist bei uns der Missionsrat mit 17 Vertreterinnen und Vertretern aus allen Kirchen. Es gibt bei vielen Kirchen die Übung, dass man zu Synoden, zu General Assemblies auch immer Vertreterinnen und Vertreter aus den Mitgliedskirchen der Ems einlädt oder aus Partnerkirchen einlädt. Aber da sind sie natürlich dann wieder Gäste und sitzen sozusagen wieder auf der Tribüne. Bei uns sind sie mittendrin auf dem Spielfeld.
Herr Dr. Heidmann, was bringt es denn für die deutschen Mitgliedskirchen, Mitglied in der Ems sind?
Wenn Sie das erlauben, würde ich Ihnen gerne dazu vorlesen, was wir eine Dekanin aus der Badischen Landeskirche geschrieben hat für unser Jubiläumsbuch. Weil die haben wir gefragt, was bringt es Ihnen, dass Sie sich bei uns in der internationalen Gemeinschaft engagieren? Und die hat uns einen Text zurückgeschrieben, der das, glaube ich, wunderbar veranschaulicht.
Ja, bitte.
Frau Schäfer aus dem Markgräfler Land, so heißt sie, schreibt, meine geistliche Lehrerin Dorothee Sölle schreibt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er stirbt sogar am Brot allein. Und dann erklärt sie auf dem Hintergrund, was es für sie bedeutet, Menschen aus internationalen Kirchen in der Ems zu begegnen. Sie erzählt aus ihrer Arbeit, und ich zitiere nochmal mit Bärbel Schäfer, nun verlangen uns gerade die jüngsten gesellschaftlichen Veränderungen eine Neuausrichtung des kirchlichen Lebens ab. In meinen Arbeitsläufen als Dekanin stehen vermehrt Worte wie Strategieprozess, Verminderung von Ressourcen etc. Gemeinden müssen sich darauf einstellen, mit deutlich weniger Personal und Finanzen auszukommen. Und dabei besteht die Gefahr, das Augenmerk noch stärker als bisher auf die je eigene Situation und die Aufrechterhaltung des Bekannten und Vertrauten zu richten. Ems verwebt Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und Kontinenten. Und sie hilft mir dabei, dieser Gefahr zu widerstehen und die weltweite Dimension von Glauben und Christsein verlässlich einzutragen, gerade in die oben erwähnten Prozesse. Und so bleiben wir auch als kleinere Kirche, Kirche in der Nachfolge Jesu. Und das hoffe ich und dafür bete ich.
Wenn die Ems jetzt dabei ist, ihre Projekte durchzuführen in den verschiedenen Ländern, in denen sie tätig ist, wie kommt denn dann das Geld zusammen für diese Projekte?
Zum einen ist es so, dass bei uns alle Mitgliedskirchen einen Beitrag leisten. Der ist festgelegt nach einem Schlüssel, Mitgliederanzahl, aber auch Bruttoinlandsprodukt des Landes, weil natürlich es einen Unterschied macht, ob ich aus einem reichen oder armen Land komme, für die Leistungsfähigkeit der Kirchen. Und es darüber hinaus sozusagen Zuwendungen der Kirche gibt, mit denen diese Projekte und Programme finanziert werden. Und wir aber natürlich auch von Spenden und Stiftungen leben, die diese Projekte und Programme mitfinanzieren. An der Stelle gibt es nach wie vor ein Ungleichgewicht. Also bei den Zuwendungen der Kirchen ist es nach wie vor so, dass um die 80-90% von den deutschen Kirchen kommen. Auch bei den Spenden ist es so, dass ein Großteil aus Deutschland kommt und auch aus der Schweiz. Das ändert sich schrittweise. Das ist an manchen Stellen erstmal symbolisch. Wir hatten das zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, als die Zahlen in Indien so extrem hoch waren, hat die indische Kirche uns ein Gebet geschickt. Das war noch nicht mal ein Hilfeaufruf, sondern sie haben einfach ein Gebet geschickt, haben gesagt, es ist einfach gerade so furchtbar bei uns, bitte betet für uns. Und dieses Gebet haben wir in das Netzwerk der Ems geschickt. Und die erste Kirche, die darauf reagiert hat, war die Kirche von Ghana, die gesagt hat, wir werden unseren bescheidenen Beitrag leisten. Da war noch nicht mal um Geld gebeten worden, aber das kam sozusagen von ihnen raus, dass dieser Impuls da war, denen geht's im Moment so schwierig und wir müssen da was tun. Das wird jetzt immer mehr. Wir haben gestern ein Gespräch gehabt mit einem Hilfswerk in Korea, das jetzt Stipendien vergibt für syrische Flüchtlinge an den Schnellerschulen in Libanon. Wir hatten die kleine und eigentlich ziemlich arme Kirche von Japan, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal an die Pfälzerkirche 7.500 Euro überwiesen hat. Das ist so eine ganz bewegende Geschichte, dass vor 10 Jahren nach dem Tsunami in Japan die Mitgliedskirchen der Ems den Wiederaufbau eines kirchlichen Kindergartens in Japan finanziert haben und jetzt auf einmal diese Überweisung kam und gesagt wurde, ihr habt uns damals nach der Flut bei uns geholfen und jetzt wollen wir euch helfen. Und wir haben dieses Geld weitergeleitet an einen Kindergarten in Ahrweiler, der jetzt mit japanischen Geldern wieder aufgebaut wird.
Das ist ja schon wirklich beeindruckend. Es gibt ja Gott sei Dank nicht nur diese Notfälle, auf die wir reagieren weltweit. Wie kommen denn diese Themen überhaupt zustande, für die dann gemeinsam ein Projekt beschlossen wird?
Also formal ist es erstmal so, dass die Themen zustande kommen, indem die Kirchen bei uns Anträge stellen, bei Projekten oder Programmen. Wir haben so einen festen Rhythmus, dass wir immer 2 Jahreszyklen machen für Projekte. Da werden dann alle Kirchen, alle Missionsgesellschaften abgefragt. Was gibt es denn an Projekten, die ihr gerne gemeinsam machen würdet? Und dann kommen die Anträge zusammen und dann gibt es einen Ausschuss des Missionsrats, international besetzt, der dann entscheidet, was macht man, was macht man nicht. In den anderen Programmbereichen, also zum Beispiel Bildungsarbeit oder theologische Ausbildung, erleben wir, dass die Anträge tatsächlich immer mehr auch aus den Kirchen kommen. Da war es früher so, dass die deutschen Kirchen sehr dominant waren mit den Vorschlägen in der Bildungsarbeit und wie man das machen sollte. Inzwischen haben wir die Situation, dass zum Beispiel die Kirchen aus Indonesien letztes Jahr einen Antrag eingebracht haben in den Missionsrat, sie möchten child-friendly church werden, also kinderfreundliche Kirche, und gefragt haben, könnt ihr uns dabei helfen, gibt es da Erfahrung? Und sich dann in der Diskussion sehr schnell gezeigt hat, da gibt es ziemlich viel in der Kirche von Südindien, dass sozusagen von der Art und Weise, wie die Kinderkircharbeit oder Arbeit mit Kindern in der Kirche machen, sehr viel näher an der Situation in Indonesien ist, als es die deutschen Kirchen wären. Daraus entsteht ein Projekt oder im Moment gerade, dass wir mit den Kirchen in Indonesien, in Indien, auch Südafrika ist dabei, gemeinsam gucken, was für Fortbildungen kann man machen, wie kann Kirche kinderfreundlicher werden.
Kinderfreundlichkeit ist ja ein Thema, was bei uns in unseren Kirchen auch immer wieder mal auftaucht. Könnten wir in Deutschland konkret aus diesen Erfahrungen aus Südindien lernen?
Auf jeden Fall. Wir haben ein Kinderprogramm in der Ems, in dem interkulturelle Erfahrungen der Kinder miteinander verbunden werden. Also das heißt, wir machen jedes Jahr ein Themenheft und dieses Themenheft wird dann als Angebot in die Kinderkircharbeit aller Kirchen eingespeist. Das letzte Themenheft war zum Thema Frieden und kam aus Korea. Das bedeutet, das hat die Kinderkirche in Korea mit den Kindern entwickelt, was heißt denn Frieden? Da kommt dann auch was raus, was sie aus Deutschland nicht planen würden. Also wir würden ja von außen betrachtet in Korea sagen, naja, Frieden heißt der Konflikt zwischen Nordkorea und Südkorea. Das kam von den Kindern nicht. Von den Kindern kam, Frieden heißt, wenn ich irgendwann am Tag meine halbe Stunde für mich habe, weil unser Schulsystem, unser Bildungssystem so extrem mit Druck arbeitet, dass für mich Frieden bedeutet, wenn ich mal eine halbe Stunde irgendwo nicht lernen und nicht arbeiten muss. Das heißt, da ist ein Heft, das ist jetzt sehr typisch koreanisch. Mit diesem Heft gehen wir jetzt in die Kinderkirche in Baden oder der Pfalz oder in Württemberg und natürlich auch in Indonesien. Und die können dann die Kinder sehen, ach Mensch, so leben die Kinder in Korea. Und für die ist Frieden, mal Zeit zu haben, zum Spielen oder dem Hobby nachzugehen. Das ist, glaube ich, aber auch eine Ebene, die können Kinder hier ganz wunderbar verstehen. Da brauchen sie nicht ein interkulturelles Training für.
Haben Sie denn die Möglichkeit, dass Sie jetzt konkret in diesem Fall, wenn dieses Programm durchgezogen ist, dass Sie dann nochmal zurückgehen und womöglich mit den Lehrern, Lehrerinnen, Erziehern, Erzieherinnen sprechen, was das jeweils ausgelöst hat?
Also was wir machen, ist, dass wir zumindest die Menschen, die jetzt in der Kinderkircharbeit tätig sind, miteinander vernetzen. Dieses Heft zu Korea wurde eben von einer jungen Pfarrerin erarbeitet, die selber eben diese Grundschularbeit und Kinderkircharbeit in Korea macht. Die hatte da auch einen Honorarvertrag, das heißt, da ist eine enge Vernetzung und da findet natürlich auch eine Evaluierung und Rückmeldung statt und der Prozess geht weiter. Und diese Honorarstelle, die wir haben, die ist jetzt weitergewandert nach Indonesien, weil die indonesischen Kirchen das nächste Heft im Moment erarbeiten zum Thema Umwelt. So findet sozusagen so ein Prozess rundum statt. Zwischen den Kindern gibt sowas relativ sporadisch. Wir hatten jetzt einen Fall mal, dass eine Kinderkirche in Frankfurt mit ihrer Partnergemeinde in Ghana zusammen digital Kinderkirchgottesdienst gefeiert hat. Das fand ich natürlich total klasse. Das hat auch funktioniert, trotz aller sprachlichen Hindernisse, weil man kann ja mit den Kindern gemeinsam singen und tanzen und es ist einfach spannend zu gucken, wie ist das überhaupt bei denen? Das sieht ja ganz anders aus als bei uns. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, die wir einfach viel stärker nutzen könnten. Da gibt es sicher noch zukünftig viel zu tun.
Sie sind ja von Haus aus gar nicht das, was wir in den Missionskreisen als Missionar bezeichnen würden. Sie haben ja eine ganz andere Vita als viele andere Ihrer Vorgänger zum Beispiel. Was ist denn Ihre Mission, Herr Pfarrer Heidmann?
Ich würde schon sagen, ich war immer sehr missionarisch unterwegs. Also worauf Sie anspielen ist, ich habe nicht nur Theologie studiert, sondern auch Politik studiert. Ich war viele Jahre in Brüssel tätig als Vertreter der Kirchen gegenüber der EU und war in den letzten Jahren dann tätig im Bereich Kirche und Wirtschaft. Das heißt, ich habe Führungskräfte in der Wirtschaft begleitet, ich habe den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt geleitet. Was sich durchzieht, ist, dass ich immer in den Bereichen der Kirche unterwegs war, wo Kirche und Gesellschaft oder Kirche und Wirtschaft sich begegnen, also sozusagen an den Rändern der Kirche. Für mich ist die Formulierung, das Evangelium dort ins Gespräch zu bringen, wo es sonst nicht präsent ist. Ich hatte heute Nachmittag ein Gespräch mit den missionarischen Diensten, Amt für missionarische Dienste. Ich habe denen auch erzählt, ich habe als Leiter vom kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt meinen Kollegen von den missionarischen Diensten immer gesagt, eigentlich ist der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt die Zeltmission des 21. Jahrhunderts. Weil wenn ich zum DGB-Kongress gehe, wo 500 Betriebsräte sitzen, die sind vollkommen erstaunt, wenn da auf einmal ein Vertreter der Kirche auftaucht und sich dafür interessiert, was sie machen und mit ihnen gemeinsam unterwegs ist. Das sind Menschen, die wir in den Gemeinden in vielen Fällen gar nicht mehr erreichen. Der andere Teil meiner Biografie ist tatsächlich, dass ich sehr intensiv immer in der ökumenischen Arbeit war und in der Entwicklungszusammenarbeit war, in verschiedenen Ländern gelebt habe und auch schon mal in der Ems gearbeitet habe, damals diese Alassia-Kampagne mit organisiert habe. Insofern habe ich das Gefühl, ich bin hier wieder sehr zu Hause angekommen und es ist natürlich auch eine Chance, so andere Erfahrungen dann auch mal mit einzubringen und zu vernetzen.
Lassen Sie uns noch mal einen ganz kurzen Schlenker machen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Spielen die denn jetzt mit Ihnen zusammen in der Ems eine Rolle?
Also wir können natürlich einen Teil der Arbeit, die wir machen, sehr gut bestimmten Zielen zuordnen. Zum Beispiel dem Ziel, für Frieden zu sorgen, Frieden zu erhalten. Da lässt sich natürlich diese interkulturelle Arbeit, der interreligiöse Dialog, den es in der Ems ja auch gibt, ganz klassisch zuordnen. Der Arbeit, die wir im Bereich Solidarität machen, also wo es ja auch wirklich um Hilfsprojekte geht, um Umweltschutz geht, um Empowerment von Frauen geht. Auch das lässt sich natürlich mit den UN-Zielen verbinden. Es ist aber tatsächlich nicht das Leitbild, an dem wir uns orientieren. Es ist so, dass die Orientierung bei uns sehr viel stärker wirklich aus der Bibel kommt und aus der biblischen Arbeit kommt und sich daraus ergibt, was wir als internationale Gemeinschaft machen können, was jetzt einzelne Kirchen nicht tun können.
Sind Sie dann also doch ein Missionar?
Ich würde auch sagen, auf jeden Fall. Ja, ich bin natürlich auch Pfarrer und die Verkündigung des Evangeliums ist mein Beruf und sicher auch meine Leidenschaft. Und ich finde es ein unglaubliches Privileg, mit Menschen aus drei Kontinenten unterwegs zu sein und mit denen zu überlegen und daran aktiv zu sein, was bedeutet die Bibel für das Leben von uns und auch von den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Wir hatten, die Ems feiert ja dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum und wir haben zum Jubiläum letztes Jahr im September junge Menschen aus allen Mitgliedskirchen zusammengebracht. Wir wollten jetzt nicht die klassischen gesetzten Professoren fragen, was bedeutet denn Mission heute, sondern wir haben junge Menschen gefragt zwischen 25 und 35, was bedeutet denn Mission für euer Leben? Die Antwort war zum einen, Mission ist eine gesellschaftsverändernde Kraft. Also nicht nur die Frage, was für eine Religion habe ich, sondern dieses Evangelium ist eine Kraft, die das ganze Leben verändert. Zum anderen, und das fand ich auch sehr eindrücklich, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Diese Tagung hat dann aufgegriffen, die Ubuntu-Theologie aus Südafrika zu sagen, ich bin, weil wir sind. Mein eigenes Tun ist einfach wichtig, wenn es in die Gemeinschaft eingebunden ist. Und da fühle ich mich sehr zu Hause und sehr wohl und finde, wenn wir Mission als etwas verstehen, was das Leben verändert, da bin ich sofort dabei.
Sind Sie bereit auf neue Veränderungen?
Ja, auf jeden Fall, immer. Ich glaube, die EMS ist da auch sehr modern unterwegs und viel fortschrittlicher als die Kirchen in Deutschland.
Da wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute, weiterhin viel guten Mut für positive Veränderungen, für Sie persönlich und natürlich für die Evangelische Mission in Solidarität. Bleiben Sie behütet.
Vielen Dank, Sie auch.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.